NDR Info. Das Forum.
Wenn er, ein Tischler aus Schwaben, in der Lage ist, ein Attentat auf Hitler zu verüben, was sagt das über die Möglichkeiten der gesamten Deutschen, über die Möglichkeiten des Widerstandes gegen Hitler, über die Möglichkeiten, die eigenen Handlungsspielräume zu nutzen?
Ja, was sagt uns das, dass ein einfacher Mann wie Georg Elser vor 75 Jahren nicht nur klar sah, in welches Verderben Hitler Deutschland führen würde, sondern mehr noch, er wurde aktiv. Mit fast unglaublicher Intelligenz und Beharrlichkeit bereitete Elser einen Anschlag auf den Diktator vor, praktisch perfekt. Es war reiner Zufall, dass Hitler mit dem Leben davonkam. Die Propaganda nannte es natürlich Vorsehung. Georg Elsers Attentatsversuch ist heute eines der Themen dieser Sendung. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Unser Hauptthema aber ist die DDR. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer gehen wir der Frage nach, wer waren eigentlich die entscheidenden Kräfte bei der friedlichen Revolution in der DDR? Kam der Umsturz vorwiegend aus den Kirchen oder von Bürgerrechtlern? Außerdem erzählen wir eine dramatische Lebensgeschichte, die noch einmal vor Augen führt, was das eigentlich heißt, wenn man heute so routinemäßig von einem Unrechtsregime spricht. Wo also waren die Wurzeln des politischen Umbruchs in der DDR? Eine entscheidende Rolle hat damals zweifellos die neue außenpolitische Lage gespielt. Seit dem Machtantritt Michail Gorbatschows Mitte der 80er Jahre wurde immer klarer, dass auch der Ostblock im Umbruch war. Und die Signale wurden immer deutlicher, dass die noch existierende Sowjetunion nicht mehr eingreifen würde, wenn sich in den anderen sozialistischen Staaten etwas bewegt. Aber das allein hätte wenig geholfen, wenn nicht auch innerhalb der DDR starke Kräfte den politischen Umbruch vorangetrieben hätten. Noch immer unter hohem Risiko, denn das Honecker-Regime war keineswegs bereit, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Wem also gehört diese Revolution eigentlich? Wer darf die ersten Funken für sich reklamieren? Aufmüpfige Jugendliche? Menschen, die einfach nur raus wollten aus diesem Land? Oder doch die evangelische Kirche, der oft eine entscheidende Rolle zugeschrieben wird? Katja Esbach ist der Frage nachgegangen.
Es ist Montag, der 9. Oktober 1989. 70.000 Menschen demonstrieren in Leipzig. Vorher gab es wie immer das Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die Kirche war überfüllt, viele Menschen kamen nicht mehr rein, warteten vor den Türen auf den Beginn der Demo. Heute ist die Nikolaikirche Symbol für diesen Herbst der Veränderungen. In ihr, so die gängige Meinung, hat alles begonnen. Mit den wöchentlichen Friedensgebeten. Organisiert wurden die von verschiedenen Basisgruppen in Leipziger Kirchengemeinden. Deren Ursprung liegt in den frühen 1980er Jahren.
Im Laufe der Zeit ging das dann dazu über, dass sich Gruppen speziell zu bestimmten Themen zusammengefunden haben. Frauen für den Frieden, auch angestoßen aus der Frauenbewegung vom Westen, Umweltgruppen, Menschenrechtsgruppen. Und da kamen dann auch Gruppen auf mich zu, die ja den Ort mitnutzen wollten, und zwar ganz verschiedene Gruppen. Die suchten natürlich in Leipzig insgesamt irgendwo, ich will nicht sagen Heimat, aber sie suchten irgendwo Anbindung, versuchten Räume.
Rolf Michael Turek, damals Pfarrer der Leipziger Markusgemeinde. Die Gruppen seiner und anderer Leipziger Gemeinden organisieren ab 1982 die Friedensgebete an der Nikolaikirche. Dort trifft Turek bald auch auf Uwe Schwabe. Dieser kommt gerade von seinem Dienst in der NVA zurück und ist desillusioniert. Er ist vom System der Bespitzelungen und Demütigungen bei der Armee abgestoßen. Uwe Schwabe entstammt einer typischen DDR-Familie. Kirche spielt keine Rolle. Aber als ihm ein Freund von den montäglichen Treffen in der Nikolaikirche erzählt, geht er mit.
Ich war eher skeptisch gewesen, weil ich mit Kirche nichts am Hut hatte, und bin dann mitgegangen und war total begeistert über diesen offenen Umgang, der sozusagen in dieser jungen Gemeinde herrschte. Und ich sage immer, es war so für mich die Schule der Demokratie, weil man dort gelernt hat, Leute ausreden zu lassen, Argumente zu finden, Gegenargumente zu bringen. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Und so bin ich im Prinzip in diese kirchlichen Strukturen gekommen.
Ohne den Schutz der Kirche wäre es den Basisgruppen unmöglich gewesen, sich zu organisieren. In der DDR konnte man sich nicht einfach so versammeln, eine Gruppe bilden, inhaltlich arbeiten, Infoblätter drucken. Die Stasi hätte innerhalb kürzester Zeit die Strukturen zerschlagen und Mitglieder verhaftet. Davor bot die Kirche Schutz. Allerdings kommt es ab 1987/88 innerhalb der Kirche zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Friedensgebete waren nicht zuletzt unter dem Druck tausender Ausreisewilliger immer politischer geworden. Aber wie politisch will die Kirche in der DDR eigentlich sein? Der Bürgerrechtler Uwe Schwabe.
Das war ja ein Streitthema zwischen den Gruppen und der Kirchenleitung gewesen, ob man wirklich politisch agieren sollte innerhalb der Kirche. Und das waren natürlich auch große Probleme, die es innerhalb der Gruppe und der Kirchenleitung gegeben hat, die nicht immer damit einverstanden waren, was die Gruppen zu den Friedensgebeten gemacht haben. Und der Staat hat immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen auf die Kirchenleitung, das zu unterbinden oder zu beenden. Also es gab viele Pfarrer, die uns unterstützt haben, aber es gab auch viele Pfarrer, die gesagt haben, das ist nicht unser Thema, wir sind Kirche, wir predigen, wir rufen nicht zur Demonstration auf. Und auch der Bischof Hempel in Dresden hat sehr darauf gedrungen, dass die Friedensgebete entpolitisiert werden, also andere Themen.
Rolf Michael Turek steht sozusagen auf der anderen Seite, muss sich entscheiden, wie weit er als Pfarrer gehen will.
Für mich gehörte die politische Aktion, also das war Teil des kirchlichen Handelns. Und ich bin immer davon ausgegangen, alle die Privilegien, die wir haben, alle die Möglichkeiten, die wir haben, ist ein Auftrag, das auch einzusetzen und das dort einzusetzen, wo es gebraucht wird. Und nicht danach zu fragen, was glaubst du oder welche Überzeugung hast du.
Turek entscheidet sich für die politische Aktion, unterstützt die Basisgruppen auch in ihren Auseinandersetzungen mit der Kirchenleitung. Glaubt er, dass die friedliche Revolution aus der evangelischen Kirche kam?
Die Kirche hat für mich vor allem dabei geholfen, dass es einen Ort gibt, wo Menschen sich zusammenfinden können, dass es auch strukturierte Überlegungen geben konnte, was können wir tun, damit diese Veränderungen möglichst gewaltfrei verlaufen. Bis heute bin ich der Überzeugung, dass das genau, ohne dass jetzt also Bibelstellen zitiert werden müssen, ein ganz wesentlicher christlicher Anteil ist, die Frage nach Gewaltlosigkeit.
Und wie sieht das die Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, die Mitglied verschiedener Leipziger Basisgruppen war und auch die Friedensgebete mitorganisierte? Kam die Revolution aus der Kirche?
Sie kam von den Inhalten nicht aus der Kirche. Also wir haben die Räume genutzt, aber die Räume wurden für uns irgendwann auch nicht mehr nutzbar, weil eben die Zensur, die innerkirchlichen Beschränkungen so stark wurden, dass uns der Freiraum viel zu eng wurde. Ich denke, dass die ganze Bewegung, die im Jahr 89 dann einsetzte, dass die mit der Kirche verbunden war, aber nicht initiiert wurde. Wir waren halt Leute, die sich in einer inneren Not befanden, weil sie irgendwie mit dem Staat DDR nicht zurechtkamen, auf ganz vielfältige Art und Weise. Und die sich in diesem Raum Kirche zusammenfanden und sich dann aber eben dort auch verbündeten.
Leipzig ist in den 1980er Jahren eine sehr lebendige Stadt, in der es nicht nur offiziell geduldete Kultur gibt. So spielen Punkbands in Abrisshäusern, es erscheinen Samizdat-Zeitschriften, halblegale Theatergruppen treten auf. Die Stasi müht sich nach Kräften, diese unübersichtliche Szene in den Griff zu bekommen. Aber spätestens Mitte, Ende der 80er Jahre begehren immer mehr Jugendliche auf, tragen damit jenseits kirchlicher Strukturen ihren Teil zur Unterminierung der Macht von Partei und Staat bei.
Es gingen auch nicht alle in die Kirche, das muss man ehrlich sagen. Es gab viele, die auch außen standen und genauso engagiert gegen den DDR-Staat gekämpft haben. Also man darf das nicht nur so sehen, dass nur die Leute, die sich in der Kirche zusammenfanden, dann auch wirklich die Bewegung im Herbst 89 anstießen.
Die Revolution, die aus der evangelischen Kirche kam, kam also zuallererst aus ihren Räumen? Nur aus sich selbst heraus, ohne die mutigen Schüler, Studenten, Arbeiter, Angestellten, die ihre Unzufriedenheit mit dem Regime äußern und Veränderungen erzwingen wollten, hätte die Kirche wohl nicht gehandelt. Sie hatte Privilegien zu verlieren. Und viele Pfarrer vertraten die Ansicht, dass Kirche unpolitisch zu sein hat, dass vor allem theologische Arbeit und Seelsorge ihre Aufgaben sind. Und noch etwas. Im öffentlichen Leben der DDR spielte Kirche kaum mehr eine Rolle. Eine Revolution allein aus der Kirche hätten deshalb viele Menschen nicht akzeptiert, gar unterstützt. Vielleicht kann man es so sagen. Der erfolgreiche Umsturz war eine friedliche Revolution mit der Kirche.
Katja Esbach über die Ursprünge des politischen Umbruchs in der DDR. Was dieser Umbruch bedeutet hat, wie sehr er von vielen als Befreiung empfunden wurde, das haben manche heute schon fast vergessen. Gelegentlich scheint es, als sei die untergegangene DDR ein harmloses, sozialistisches Idyll gewesen, in dem man doch leidlich leben konnte. Das aber war sie nicht. Jedenfalls nicht für diejenigen, die nur die kleinsten Zeichen von Abweichung zeigten. Gegen sie ging der Staat erbarmungslos und mit allen Mitteln vor. Erfahren hat das auch Dietrich von Malzahn, dessen Lebensgeschichte jetzt erzählt werden soll. Sie beginnt in Mecklenburg, ist zunächst durchaus erfolgreich, Malzahn wird Arzt. Dann aber nimmt alles eine brutale Wendung, als das Regime begreift, dieser Mann steht nicht auf unserer Seite.
Ich habe da 30 Pfund abgenommen in der Zeit. Ich habe ja auch fast nicht geschlafen. Ich habe gearbeitet von morgens um 2 bis abends um 10. Und die restliche Zeit hatte ich Bereitschaft für beinahe 5000 Strafgefangene.
Dietrich von Malzahn ist Arzt. Heute lebt er in Lübeck und hat eine Praxis. Mit 74 Jahren arbeitete er immer noch halbtags. Mit 35 war er Häftling. Er war ein Straftäter, aus Sicht der DDR-Justiz. Im Jahre 1976 kommt Dietrich von Malzahn nach Bautzen I, eines der größten Gefängnisse der DDR. Es wird das gelbe Elend genannt. Einige sagen wegen des gelben Anstrichs. Andere meinen wegen der vielen Hepatitisfälle. Als politischer Häftling muss Dietrich von Malzahn plötzlich als Gefängnisarzt arbeiten. Seinen Beruf ausüben für einen Staat, der ihm mittlerweile verhasst ist. Aber zurück zu den Anfängen. Dietrich von Malzahn wächst in Schwerin auf. Als bürgerliche Familie haben es die von Malzahns in der DDR nicht leicht.
Als ich Abitur machte beispielsweise, ich war nicht besonders gut, das gebe ich zu, aber ich habe einen Studienantrag eingereicht und wurde dann daraufhin zum Direktor gerufen. Und da sagte Dietrich, ist dieser Antrag zum Medizinstudium von Ihnen gestellt? Ja, sage ich, den habe ich gestellt. Ja, na, dann machen Sie erstmal die Sünden Ihrer Väter wieder gut, bevor wir den bearbeiten.
Nach einiger Zeit gelingt es Dietrich von Malzahn dann doch, die Studienerlaubnis zu bekommen.
Ich wollte immer Arzt werden und es ist mein Bemühen, für andere Menschen was zu tun und mit ihnen zu arbeiten und die Empathie, die man entwickeln kann, wenn man die Fähigkeit hat. Und ich glaube, wenn ich eine Fähigkeit überhaupt habe, die mich von anderen auszeichnet, dann ist es die, auf andere Menschen zuzugehen und mit denen mich auseinanderzusetzen. Und das ist einfach ein unheimlich gutes Gefühl, wenn Sie merken, was da zurückkommt.
Es kam nicht immer Gutes zurück. Schon als junger Mann erlebt Dietrich von Malzahn Schreckliches. In Boltenhagen an der Ostsee wird er 1971 Leiter der Poliklinik. Er ist kein Parteimitglied, aber er macht gute Arbeit und wird in Ruhe gelassen. Vorerst. An der Ostsee verläuft die Grenze zum Westen. Die DDR stellt Scheinwerfer auf, jede Nacht. Das Licht tastet das Meer nach möglichen Flüchtlingen ab.
Es ist leider auch vorgekommen, dass wir auch in unseren Diensten wiederholt Menschen fanden, die schon vor Tagen ertrunken waren, den Tod zu erklären gegen Unbekannt. Die hatten keine Ausweise, keine Papiere. Und das waren eigentlich die schlimmsten Erlebnisse in den Bereitschaftsdiensten. Einmal waren es 3 in einer Woche. Werde ich nie vergessen.
Trotz dieser Erlebnisse wohnen Dietrich von Malzahn und seine Frau gerne in Boltenhagen. Ihre Zwillinge Katrin und Heide wachsen hier auf. Dietrich von Malzahn ist unpolitisch, doch als einem guten Freund die Flucht gelingt, wird er verhört und verfolgt. In der Nachtspeicherheizung seines Hauses entdeckt er Abhörwanzen. Dietrich von Malzahn hat Verwandte in Lübeck. Sie versuchen vom Westen aus mit Hilfe von Schleusern die Flucht der Familie über die innerdeutsche Grenze zu organisieren.
Wir haben 5 Fluchtversuche gemacht und das hört sich so einfach an, 5-mal mit den wichtigsten Papieren in einer Klarsichtfolie auf dem Bauch, einem Hemd und einer Hose, 2 Kindern und nichts weiter sind wir geflohen. Wir haben jedes Mal von allem Abschied genommen und ich bin immer noch mal zum Strand, habe geguckt, die Tränen kullerten. Also es war jedes Mal wirklich ein grauenhaftes Gefühl.
Doch die Schleuser kommen nicht. Jedes Mal geht etwas schief. Beim 5. Fluchtversuch nehmen Stasi-Mitarbeiter die Familie fest. Dietrich von Malzahn kommt zuerst in die U-Haft nach Cottbus, seine Frau ins Frauengefängnis Hoheneck. Die Töchter müssen ins Heim. Nach einigen Wochen gelingt es ihnen, die Großeltern anzurufen. Schließlich dürfen die Mädchen zurück nach Boltenhagen. Ihre Großeltern ziehen zu ihnen und kümmern sich um sie. Heute sind die Töchter Katrin und Heide 50 Jahre alt. Katrin begleitet ihren Vater nach Bautzen.
Ich konnte das überhaupt nicht mir vorstellen, dass meine Eltern im Gefängnis waren. Das war für mich sowas, existierte nicht. Also habe ich irgendwie
verdrängt.
Fatal verdrängt.
Zum ersten Mal kehrt Dietrich von Malzahn jetzt zurück nach Bautzen. In dieses Gefängnis wird er 1976 nach seiner U-Haft verlegt. Schon in den ersten Tagen in Bautzen gehen Gerüchte um. Es werde ein neuer Gefängnisarzt eingesetzt. Dietrich von Malzahn dämmert es.
Ich habe dann gefragt, was muss ein Gefängnisarzt denn machen? Mhm. Ich dachte, wenn der hier selbst Gefangener ist, was soll er denn da leisten? Er hat doch gar keine Chance. Naja, da habe ich dann viel erfahren von dem, was nachher wirklich Realität war. Und sie haben mir so viel Angst gemacht, weil sie sagten, wenn der nicht will wie wir, dann werden wir dem schon zeigen, wo es lang geht.
Also die anderen Gefangenen, ne?
Ja, denn der muss nach unserer Pfeife tanzen und den haben wir voll im Griff und so weiter.
Gefängnisarzt im sogenannten gelben Elend. Viele Straftäter, Mörder, Kriminelle. Und auch einige politische Häftlinge. Oft mehr als 30 Mann in einer Zelle. Dienstbeginn ist für Dietrich von Malzahn nachts um 2. Seine Aufgabe? Zu beurteilen, wer von den Gefangenen arbeitsfähig ist.
Man stand immer auf der falschen Seite. Hat man zu viele krankgeschrieben, hat man Ärger mit der Polizei bekommen, hat man zu wenige krankgeschrieben, hat man Ärger mit den Gefangenen bekommen.
Die DDR-Gefängnisse lassen Gefangene Schwerstarbeit machen. Oft ist die Arbeit auch gefährlich.
Sie haben mit ihren Händen für 40 Mark Osteinkauf im Monat haben sie die Schienen im Gleisbau für den Braunkohlentagebau verlegt. Und wer will für so wenig Geld so viel arbeiten? Ich konnte die Menschen verstehen, dass sie da nicht arbeiten wollten. Oft haben sie sich auch die Finger dabei verletzt und abgehackt, und weil die Bedingungen schlecht waren.
Nur wer krankgeschrieben ist, muss nicht arbeiten. Er wird von Dietrich von Malzahn in der Krankenstation behandelt und auch von Fachärzten aus der Stadt. Die Gefangenen nutzen die Krankenstation auch für Tauschgeschäfte. Alkohol, Parfüm, Tabletten. Bis abends um 10 muss Dietrich von Malzahn arbeiten. 4 Stunden Schlaf bekommt der Gefängnisarzt, wenn nichts passiert. Zum Beispiel keinen Selbstmordversuch.
Da hängte sich im Monat 2-mal einer auf oder schnitten sich die Pulsadern auf. Und wenn sowas passierte, haben sie natürlich immer mich geholt, auch wenn es nachts um 1 war.
Über solche Erlebnisse kann der Gefängnisarzt mit niemandem sprechen, sich nie austauschen. Seine Tochter Katrin fragt nach.
Hat man sich mit manchen angefreundet, die man öfter sah?
Nein.
Gar nicht. Also was heißt angefreundet?
Im Gegenteil, man hat versucht, sich nicht mitzuteilen. Sich mit sich alles alleine auszumachen, weil man immer das Gefühl hatte, dass andere einen aushorchen wollten. Und
man hat niemandem vertraut, keinem Gefangenen, gar nichts.
Niemandem.
Für Katrin von Malzahn und ihre Zwillingsschwester, damals 11, ist es eine sehr harte Zeit. In der Schule in Boltenhagen behandeln die Lehrer sie wie Aussätzige, weil ihre Eltern Republikflüchtlinge sind. 1977 schließlich kauft die Bundesrepublik den Arzt und seine Familie frei. Sie beginnen ein neues Leben in Lübeck, wo ihre Verwandten wohnen. Über sein erstes Leben, wie er es nennt, hat Dietrich von Malzahn ein Buch geschrieben. Ihn regt auf, dass keiner der Täter verurteilt wurde.
Und die anderen, die uns gequält haben und die das zu verantworten haben, die sind noch da. Und deshalb meine ich, muss jemand, der das selbst erlebt hat und dem man nicht widersprechen kann, weil es Zeiterlebnisse sind, muss den Finger in die Wunde legen. Und deshalb habe ich das gemacht.
Mein erstes Leben oder Sehnsucht nach Freiheit, das ist der Titel eines der Bücher, die Dietrich von Malzahn geschrieben hat. Erschienen ist es im Belleville Verlag. Mit dem Autor gesprochen hat Ines Burkhardt. Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und hier jetzt ein Blick zurück ins Jahr 1939. Hitler stand auf dem Höhepunkt seiner Erfolge. Er hatte die Tschechoslowakei unter seine Kontrolle gebracht und den sogenannten Anschluss seiner Heimat Österreich ans Deutsche Reich vollzogen. Und soeben hatte der Zweite Weltkrieg begonnen, anfangs auch mit überwältigenden militärischen Erfolgen. Kein Zweifel, auch wenn es längst keine freien Wahlen oder Umfragen mehr gab, die große Mehrheit der Deutschen war zu diesem Zeitpunkt mit diesem Führer einverstanden. Seine Propaganda wirkte bei fast allen. Und dann doch eine Ausnahmeerscheinung wie dieser wache, intelligente Handwerker Georg Elser. Während fast ein ganzes Land, einschließlich vieler Intellektueller, Hitler auf den Leim ging, sah er glasklar, dass dessen Herrschaft Tod und Schrecken bedeuten würde. Und er fasste einen kühnen Plan. Den Diktator durch eine selbstgebaute Bombe zu töten, und zwar während dessen alljährlicher Ansprache im Münchner Bürgerbräukeller. Eine Aufzeichnung dieser Propagandaveranstaltung ist übrigens im Originalton erhalten. Hitler begann damals nach großem Beifall und nach einer langen Pause, so wie es seine rhetorische Methode war, zunächst extrem leise, langsam und scheinbar bedeutungsschwer. Ungeschnitten klang das so.
Parteigenossen und Genossinnen, meine deutschen Volksgenossen. Auf wenige Stunden bin ich zu euch gekommen, um in eurer Mitte wieder die Erinnerung an einen Tag zu erleben, der für uns, für die Bewegung und damit für das ganze deutsche Volk von großer Bedeutung war.
Eine Anspielung auf Hitlers Putschversuch 16 Jahre zuvor. Im weiteren Verlauf der Rede dann lange pseudohistorische Ausführungen über die Rolle Deutschlands in der Welt und schließlich in Bezug auf den Krieg die Versicherung, England und Frankreich würden Deutschland nicht dazu bringen, wieder wie im Ersten Weltkrieg in einen Zwei-Fronten-Krieg zu gehen. Um das zu vermeiden, hatte ja Hitler kurz vor Kriegsbeginn noch den Pakt mit Stalin geschlossen.
Ich habe es nicht als einen Erfolg der deutschen Politik, sondern als einen Erfolg der Vernunft angesehen, dass es uns gelungen ist, mit Russland zu einer Verständigung zu kommen. Einmal haben die beiden Völker sich gegenseitig bis zum Weißbluten bekriegt. Keines der beiden Völker hatte davon einen Gewinn. Wir sind übereingekommen, den Herren in London und in Paris diesen Gefallen ein zweites Mal nicht mehr zu erweisen.
Eine seiner vielen hohlen Versprechungen, wie man weiß, denn im Verlauf des Krieges überfiel die Wehrmacht dann auch Russland. Während dieser Rede also wäre Hitler gestorben, hätte er seinen Zeitplan an diesem Abend nicht überraschend geändert. Weil das Wetter so schlecht war, konnte er nicht mit dem Flugzeug zurück nach Berlin fliegen, sondern musste die Reichsbahn nehmen. Deswegen sprach er kürzer als sonst und er hatte den Saal schon verlassen, als Georg Elsers Bombe explodierte. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über den Mann, der quasi im Alleingang das große Verderben aufhalten wollte.
Sie sehen hier ein Foto von Georg Elser während der Gestapo-Verhöre im November 1939.
Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, steht vor großen Fotowänden, die den Hitler-Attentäter Georg Elser zeigen. Direkt neben den Aufnahmen der Gestapo ist Elser bereits als kahlgeschorener KZ-Häftling zu sehen.
Der Besucher soll bei uns aber nicht mit diesem Eindruck die Ausstellung verlassen. Darum haben wir daneben noch ein großes Foto, das Georg Elser mit seinem Bruder zeigt, das ihn fröhlich zeigt, das ihn als den Menschen zeigt, der er eben vor dem Jahr 1939 gewesen ist, auch familiär, wandernd, so wie er sich eben selbst gerne gesehen hat.
Von Zeitzeugen, die Elser kannten, ist überliefert: Der gelernte Tischler ist gesellig, musikbegeistert, unternehmungslustig, in seiner Arbeit sehr präzise und von Anfang an ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, der in seinem Heimatort Königsbronn stets den Hitlergruß verweigert und Nazi-Aufmärschen demonstrativ den Rücken zukehrt. Vor allem aber ist Elser mit seinem Anschlag auf den Führer eine Herausforderung für die Deutschen, bis weit über das Jahr 1945 hinaus.
Wenn er, ein Tischler aus Schwaben, in der Lage ist, ein Attentat auf Hitler zu verüben, was sagt das über die Möglichkeiten der gesamten Deutschen, über die Möglichkeiten des Widerstandes gegen Hitler, über die Möglichkeiten, die eigenen Handlungsspielräume zu nutzen?
Die frisch umgebaute Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin ist so konstruiert, dass die Besucher in einer Sichtachse von dem einen Hitler-Attentäter Georg Elser zu dem anderen, Graf von Stauffenberg, blicken können. Der einfache Tischler ist in der deutschen Erinnerungskultur allerdings bis heute eher eine Randfigur. Schriftsteller Rolf Hochhuth, Initiator eines Elser-Denkmals in Berlin, sagte 2009 im Gespräch mit NDR Info:
Natürlich war für Deutsche, für unser Empfinden, so komisch das auch ist, ein Graf und Offizier, der nur ein Auge und vier Finger hatte, der hatte einen Arm an der Front verloren und ein Auge, irgendwie, in Anführungsstrichen, respektabler als ein Mann aus dem Volk.
Dabei erkennt dieser Mann aus dem Volk viel früher als der Wehrmachtsfunktionär Stauffenberg, welche Gefahr vom NS-Regime ausgeht. Den Entschluss zum Attentat auf den Diktator und seine Führungsriege fasst Elsa im Herbst 1938. In dieser Zeit kann sich Hitler mit Zustimmung Frankreichs und Großbritanniens im Münchner Abkommen das in der Tschechoslowakei gelegene Sudetenland einverleiben. Georg Elser glaubt nicht, dass es die Nazis dabei belassen werden. Laut Verhörprotokoll der Gestapo nach dem Attentatsversuch ein Jahr später sagt Elser:
Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten. Ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels.
Um diese Obersten zu töten, wählt Elsa die Feier der NS-Führungsriege zum Gedenken an Hitlers Putschversuch 1923 im Münchner Bürgerbräukeller aus, wie in jedem Jahr auch 1939 am 8. November. Ein Jahr lang plant der gelernte Tischler seinen Anschlag akribisch. Heimlich lässt er sich nachts im Bürgerbräukeller einschließen, wo er in mühsamer Kleinarbeit die Säule direkt hinter der Stelle aushöhlt, an der Hitlers Rednerpult stehen wird. In die Öffnung setzt er seine Bombe mit einem Zeitzünder aus zwei Uhrwerken ein und verschließt sie wieder. Es gelingt ihm, unerkannt zu bleiben.
Und außerdem zog damals England wie auch seit jeher für die Humanität in das Feld.
Der Abend des 8. November 1939. Im Bürgerbräukeller verhöhnt Hitler seinen Lieblingsfeind England. Hinter ihm tickt leise und extra schallgedämmt Georg Elsers sogenannte Höllenmaschine. Doch anders als in den Vorjahren verlässt die NS-Führungsriege das Lokal bereits nach etwa einer Stunde. Als die Bombe wie geplant um 21.20 Uhr detoniert, steigt Hitler im Münchner Hauptbahnhof bereits in den Zug zurück nach Berlin.
Darum verfehlt ihm diese Explosion nur um 13 Minuten. Und wenn Sie sich die Bilder hier anschauen von den Trümmerhaufen, die genau an der Stelle sind, wo Hitlers Rednerpult war, dann kann man wirklich sagen, es sind nur diese 13 Minuten, die in der Tat die Weltgeschichte verändert hätten.
Ein Besuch bei den Verletzten im Krankenhaus rechts der Isar.
Die Wochenschau zeigt am Tag darauf Überlebende des Anschlags und Bilder vom Tatort.
Die Spuren weisen auf ausländische Urheber hin.
Damit setzen die Nazis nur einen Tag nach dem Attentat mit 8 Toten und 63 Verletzten die erste Elsa-Legende in die Welt. Die perfekte technische Vorbereitung könne nicht das Werk eines Einzelnen sein. Der angebliche ausländische Auftraggeber ist schnell gefunden, der britische Geheimdienst. Widerständler wie der Kirchenoppositionelle Martin Niemöller glauben hingegen, Elsa habe das Attentat sogar im Auftrag der Nazis verübt. Verschwörungstheorien, die sich als haltlos erweisen und doch dafür sorgen, dass Georg Elsa besonders spät in der deutschen Erinnerungskultur angekommen ist. Gedenkstättenleiter Johannes Tuchel.
Bei Elsa ist es so, dass Helmut Kohl ihn 1984 in seiner Gedenkansprache erstmals mit erwähnt. Auf der anderen Seite, Lothar Gruchmann hat das Verhörprotokoll Elsers in den 60er Jahren entdeckt und 1969 veröffentlicht. Es hat in der Bevölkerung bis in die 90er Jahre hinein gedauert, ehe dieses Wissen, Elsa ist wirklich zum einen der Einzeltäter und b, er ist für unsere Erinnerungskultur etwas Wichtiges. Das ist etwas, was lange Zeit noch eben auch gebraucht hat.
Noch bevor seine Höllenmaschine im Münchner Bürgerbräukeller explodiert, will Georg Elsa am 8. November 1939 in die Schweiz fliehen. Doch deutsche Wachposten stellen und verhaften ihn. Einige Tage später gesteht er dann das Attentat und sitzt bis 1945 in strenger Isolationshaft in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau. Am 9. April 1945 ermordet ihn schließlich ein SS-Mann. Für den Widerstandsforscher Johannes Tuchel bleibt von dem beinahe Tyrannenmörder bis heute,
dass mir klar wird, wie zerbrechlich eine demokratische Gesellschaft ist, wie zerbrechlich aber auch eine Zivilgesellschaft ist und wie schnell eine Zivilgesellschaft abdriften kann in ein autoritäres System. Nochmal, Freiheit ist etwas sehr Zerbrechliches und etwas sehr, sehr Schützenswertes. Wie wir uns selbst verhalten hätten, freuen wir uns, dass wir alle noch nicht auf diese Probe gestellt worden sind.
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über Georg Elsa und seinen Attentatsversuch vor 75 Jahren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.